Ja, groß ist unser Gott und meine Gedanken zu diesem Namen Jesus lassen sich auch in zwei Teile unterteilen. Zum einen wirklich die Größe von Gott und von Jesus und in einem zweiten Teil, was das nun für mich persönlich im Alltag bedeuten könnte und was darüber geschrieben steht. Doch kehren wir zurück zum Bibeltext. Ist dir aufgefallen, wie viel und was alles in diesem Text über uns geschrieben wird? Dass Gott mich schon von Vorerschaffung der Welt geliebt hat und dazu bestimmt hat, befreit zu sein von Schuld, bestimmt hat, ein Kind Gottes zu sein. Dass er meine Freiheit mit seinem Blut seines Sohnes erkauft hat, dass ich ihm so wichtig bin, dass er alles gegeben hat, was er hat, für meine Freiheit. Ja, dass ich sogar ein göttliches Erbe empfangen darf, dass er mich von Anfang an ausgewählt hat, egal wie ich bin, wer ich bin, was ich tat, er hat dich und mich ausgewählt. Und ich darf mit meinem Leben seine Herrlichkeit loben. Ich muss nicht perfekt sein, ich darf sie einfach loben, so wie ich bin. Und er hat mich mit dem Siegel seines Heiligen Geistes markiert. Ich bin markiert für Gott, ich gehöre zu Jesus und nichts kann mich da rausreißen, nichts kann mich da wegbringen. Ich bin sein Eigentum, er hat es bestätigt und er gibt mir Garantien dafür, dass ich sein Eigentum bin. Ich finde das ein großartiger Text und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber was hat das jetzt mit dem Namen Jesus zu tun? Ich habe überall Jesus jetzt grün eingefärbt, wo das steht in diesem Text. Und ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, dass du es einfach so gelesen hast, wie häufig Jesus da steht. Und mir hat es wirklich gut getan, das so zu sehen, dass Jesus der Grund ist für das, was ich bin, für meine Freiheit, für mein Sein als Kind, dass ich Gottes Eigentum sein kann. Und dass Jesus deshalb die ganze Ehre und der ganze Ruhm und alle Macht gebührt, weil er für alles für mich getan hat. Und es ist eigentlich ein super Text für Palmsonntag, was wir heute eigentlich auch noch haben. Jesus hat am Kreuz das für mich getan. Und er ist Grundlage. Und ihr seht, vor jedem Versprechen steht ein grüner Jesus. Das war wirklich eindrücklich. Und ich habe den Text für mich ausgedruckt, so als kleiner Text. Braucht die Lesebrille dazu, aber es hilft. Und ich lese den jetzt jeden Morgen in der S-Bahn für mich selber vor, so wie als Gebet. Und ich kann dich nur ermutigen, mach das doch auch. So als Einstimmung auf Ostern, lies den Text. Und ich glaube, du gehst anders in die Woche, anders in den Tag, wenn du dir bewusst bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du sein Eigentum bist und dass Jesus alles für dich getan hat. Und weil er das getan hat, ist alle Macht ihm und ist er Sieger und steht er über allem. Und dass das so ist, das zeigt uns auch die Bibel. Also sagt uns Jesus zuerst mal, er kam und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Wir haben dann zwei Zeugnisse in der Bibel, dass das heute so ist. Zum einen mal der Stephanus, der den Himmel offen sah in Apostelgeschichte und Jesus sah zur rechten Seite auf dem Ehrenplatz von Gott stehen. Und wenn wir dann ganz nach hinten blättern in der Bibel, wo wir dann auch in der Offenbarung des Johannes lesen können, dass einmal alles, alle Leute, alle Lebewesen, alles im Himmel und auf der Erde, Jesus dafür loben wird. Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und es tut wirklich gut, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass wir einen starken Jesus haben, der alles besiegt hat, der am Ende über allem stehen wird. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du dich kurz Zeit nimmst und still für dich Jesus dafür dankst, in einem stillen Gebet. Das war schon der erste Teil dieser kurzen Predigt. Der zweite Teil oder das zweite, was mir in den Sinn kam, als ich über den Namen Jesus nachdachte, ist auch eine bekannte Bibelstelle in Johannes 14. Und da sagt Jesus selbst: Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen, und ich werde es tun. Das ist eine steile Bibelstelle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde die immer wieder extrem beeindruckend. Wir dürfen um alles bitten. Und an anderer Stelle schreibt er, dass wir dieselben Wunder tun werden, die Jesus getan hat, oder sogar noch größere. Und da stellt sich die Frage: Ist das wirklich so? Können wir wirklich Dämonen austreiben? Können wir wirklich Kranke heilen mit unserem Gebet, wenn wir den Namen Jesus aussprechen? Glaubst du das? Ist das heute noch so? Ich habe mich etwas eingelesen und gemerkt, dass da die Theologen komplett unterschiedlicher Meinung sind. Die einen sagen, das war früher so bei Jesus. Das waren die Apostel, die das auch konnten. Von Paulus lesen wir, dass sogar sein Schweißtuch gebraucht wurde, um Kranken aufzulegen, damit die gesund werden. Das steht in Apostelgeschichte 19. Die einen sagen, das war früher so, das diente zur Ausbreitung des Christentums. Heute ist das nicht mehr so. Und die anderen sagen, heute ist das ein Muss für alle Christen, dass sie im Namen Jesus gebieten und das tun, weil Jesus ist im Himmel und wir sind auf der Erde und wir sollen jetzt sein Werk fortführen. Ich behaupte nicht, dass ich weiß, was richtig oder falsch ist oder wer von beiden recht hat. Zum einen bin ich zu wenig Theologe, zum anderen habe ich mich zu wenig tief damit beschäftigt. Drittens bin ich auch nicht so erfahren in diesen Dingen, habe noch ein wenig eigene Erfahrung gemacht, hat vielleicht auch etwas mit dem wenig charismatischen Hintergrund meiner Gemeinde zu tun. Und zum Vierten sehe ich das auch wie Paulus, der sagt, wenn selbst Paulus sagt, ich sehe nur bruchstückhaft, wie soll ich dann hier vorne stehen und euch sagen, so, ich sage euch jetzt, was die Sache ist und was die einzige und alleinige Wahrheit ist. Aber ich finde es trotzdem spannend, sich damit zu beschäftigen, und ich lade dich ein, dass du dich wirklich damit auseinandersetzt und dir deine eigene Meinung bildest. Ich glaube, es kommt auch stark darauf an, wo du selber stehst, was du schon mit Gott erlebt hast, welche Gebetserhörung du schon erlebt hast, was du erlebt hast, was dein Umfeld erlebt hat, um den nächsten Schritt zu tun. Und deshalb werde ich nicht sagen, so und so ist es oder das und das würde ich tun, sondern ich würde es offen lassen und dich einfach einladen, steig da ein, wo du bist und komm mit auf diese Reise. Und sei mutig, und ich glaube, es lohnt sich, einen Schritt weiter zu gehen. Bei solchen theologischen Fragen beginne ich gerne damit zu schauen, wie das im Gesamtkontext steht, weil ich glaube, wir sollten theologische Fragen immer so betrachten, dass wir schauen, was sagt die ganze Bibel dazu, dass es da in den Kontext reinpasst. Und als ich mir überlegt habe, wie hat jetzt das damit zu tun, diese steile Bibelstelle mit dem Gesamtkontext und damit, dass wir Wunder tun sollen, da ist mir eine Bibelstelle eigentlich ganz am Anfang in den Sinn gekommen, wo Gott sagt, dass er die Erde den Menschen als Untertan geben will. Und mir ist dann wie so eine Zeitlinie in den Sinn gekommen, die ich gerne mit euch teile, so eine Zeitraffer, oder Gott übergibt die Herrschaft über die Erde an die Menschen. Dann verlieren leider die Menschen die Herrschaft über die Erde an Satan, indem sie auf die Schlange hören, und danach ist Satan der Herrscher. Jesus gewinnt die Macht zurück am Kreuz und übergibt die Herrschaft erneut an die Menschen und an die Gemeinde. Und jetzt ist die Gemeinde, die für Gott kämpft oder sich für sein Reich einsetzt. Und am Ende, das haben wir gelesen in der Offenbarung, übernimmt dann Jesus die Herrschaft endgültig. Um das etwas zu stützen, habe ich einzelne Bibelstellen gesucht. Wie gesagt, ich gehe da relativ schnell drüber. Wenn es dich interessiert, kannst du dir Kopien machen. Und sonst gibt es dann am Schluss noch eine Übersichtsgrafik, die das Ganze visualisiert. Zu Beginn, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Also Gott hat die Erde den Menschen übergeben. Lesen wir auch im Psalm, der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Dann kommt der Sündenfall und Gott sagt zur Schlange, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Also mit diesem Kampf übernimmt Satan, kämpft gegen die Menschen für die Macht auf der Erde. Und er wird dann auch im Korinther als Gott dieser Welt genannt. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Diese zwei Bibelstellen exemplarisch dafür. Dann Jesus übernimmt wieder die Macht. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Und dann, Jesus übernimmt die Macht, übergibt die Macht an die Kirche. Geht und, das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Ich habe das Ganze mit einer Visualisierung versucht, noch etwas übersichtlicher zu machen. Am Anfang hier, Gott erschafft die Welt, die Schlange, die Macht übernimmt, dann geht er seinen Weg weiter mit dem Volk Israel, hier als Sinnbild die 10 Gebotstafeln. In dieser Zeit treten einzelne Propheten auf, die Gottes Willen kundtun, die auch Wunder wirken, ihr könnt die nachlesen, die Witwen, denen geholfen wird, Kinder, die wieder lebendig werden, Töpfe, die nie ausgehen mit Öl und so weiter. Dann siegt Jesus am Kreuz und zertritt der Schlange den Kopf. Und von diesem Zeitpunkt an übergibt er es weiterhin an das Volk und an die Gemeinde. Ich habe hier die Kirche dargestellt. Bis er dann einmal am Ende auf dem Thron sitzen wird. Und jetzt ist die Frage, wer sind denn die Propheten, die hier unten gewirkt haben? Und ich glaube, dass es so wie in Joel steht, sind das wir, eure Töchter und Söhne, die prophetische Reden haben. Die Gemeinde, das sind du und ich, die das weitergeben sollen, was Jesus gemacht hat. Die Gutes tun sollen, die Wunder wirken sollen in unserem Umfeld, die für unser Umfeld beten sollen. Das habt ihr vorhin auch gelesen oder gehört, die Missionsbefehl. Jetzt habe ich mir da Gedanken gemacht, ja, Befehl, wer von euch empfängt schon gerne Befehle und Aufgaben von seinem Chef oder von seiner Frau oder von seinem Mann? Es löst etwas Druck aus, etwas Stress aus. Ich habe es anders gesehen. Ich habe gesagt, eigentlich ist es ja nicht ein Befehl, es ist schon ein Befehl, aber es ist nicht nur Befehl, es ist eigentlich ein Geschenk, das wir weitergeben können. Und wer von euch gibt nicht gerne Geschenke weiter? Wer beschenkt nicht gerne Leute? Wer erhält nicht gerne Geschenke? Und ich glaube, dass wir in Jesu Namen um etwas bitten dürfen, ist vielmehr ein Geschenk. Deshalb habe ich auch hier ein Geschenk abgebildet. Wir dürfen in unserem Umfeld Positives bewirken. Wir dürfen beten in Jesu Namen, dass unserem Umfeld geholfen wird. Dass Kranke wieder gesund werden. Wir dürfen auch für uns selber beten, dass wenn wir in einer schwierigen Situation sind, dass er uns hilft. Und er tut es. An dieser Stelle von der Predigtvorbereitung habe ich gedacht, gut, ich habe wirklich wenig Erfahrung mit Gebieten im Namen von Jesus und so weiter, weil das mir nicht so nah ist. Ich habe gedacht, dass ich die Predigt vorbereitet habe, letzten Sonntag, habe ich gedacht, eigentlich kannst du nicht darüber predigen, ohne überhaupt ein Beispiel gehabt zu haben. Ich habe gebetet, Herr, zeig mir irgendein Beispiel. Und habe dann aufgehört und dann war Sonntag und meine Frau, meine beiden Töchter waren letzte Woche in Paris und ich war mit meinem Sohn alleine zu Hause und ich wollte unbedingt ein Programm machen mit ihm und so weiter, aber alle meine Vorschläge, die wurden abgelehnt und irgendwie war ich dann frustriert und dann habe ich halt noch was am Computer gemacht und dann habe ich gedacht, ja, ist nicht so viel zu tun und habe ich noch ein Game gemacht und es war wie verhext. Ich saß praktisch die ganze Zeit am Computer und habe irgendwas gemacht und keine Zeit für meinen Junior. Und dann wollten wir Speedminton spielen, aber es hat gewindet. Und es war, ihr könnt euch das nicht vorstellen, am Abend war ich so frustriert und gedacht, ich bin so eine Pfeife. Jetzt bin ich die ganze Zeit, habe mich mit 1000 anderen Dingen beschäftigt, bin am Computer gesessen, habe noch ein Game gemacht und es war cool und noch eine Erweiterung und nichts mit dem Sohn. Und habe ich gedacht, und nächsten Montag wird es sicher wieder so weitergehen, weil dann wird es wieder ein Gestürm geben, was machen wir jetzt? Es kann doch nicht sein und ich war wirklich frustriert und ich hab mich so down gefühlt. Und so habe ich gesagt, ja, du bist so, was bist du für ein Vater und was soll das Ganze? Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich beten. Und ich habe in dem Moment gesagt, in Jesu Namen, geh weg all das, was mich herunterdrückt und schenk mir einfach eine gute Zeit. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, es war vorher dunkel, ich war runtergedrückt und es war alles weg und es war hell und leicht. Und wir haben am nächsten Tag aufgestanden und es kam uns die Idee, der Sohn kam, wir müssen den alten Sandkasten wegräumen und dann haben wir gesagt, wir können gerade einen Sitzplatz machen. Wir hatten eine der besten Zeiten in diesem Projekt, in dem wir diesen Sitzplatz gemacht haben. Und vielleicht kann man sagen, ja gut, auch wenn du einfach so gebetet hättest, wäre das auch passiert. Aber ich glaube wirklich, wenn wir beten und sagen, in Jesu Namen, nimm diese Dunkelheit weg von mir, dass das Macht hat. Bei mir selber und auch wenn ich für mein Umfeld bete. Und deshalb möchte ich euch wirklich ermutigen, schaut, wo ihr steht und probiert es einmal aus. Es ist kein Spielzeug, man soll nicht einfach spielen, aber probiert es aus. Vielleicht ist es trivial, das Beispiel, was ich habe. Es ist nicht, dass jemand komplett gesund geworden ist, dass ein verlorener, amputierter Arm nachgewachsen ist oder irgend so etwas Extremes. Probiert es aus. Ich glaube, Gott geht mit uns einen Weg, Schritt für Schritt, dort, wo wir stehen. Gut. Jetzt möchte ich aber gerne noch zurückblenden und schauen, oder einige Bibelstellen mit euch durchgehen, wie das dann Jesus gemacht hat, oder wie wir das nachlesen können. Neben den 12 Jüngern, die Jesus ausgesandt hat und denen den Befehl gegeben hat, ja, geht aus und heilt Kranken, verkündet das Reich Gottes, hat er es auch weiteren 72 Leuten aus seinem Umfeld gesagt. Und das war ich mir gar nicht mehr so bewusst, das hat mich eigentlich erstaunt. Ich hatte immer das Gefühl, ja, die 12 Jünger, das war klar, die Apostel, die haben das gemacht, aber alle anderen wahrscheinlich nicht. Aber es hat auch weitere Leute ausgeschickt. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisung: Wenn eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Und das Coole ist, es hat funktioniert. Die kamen zurück. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchten uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, erklärte er ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also ich lese etwas daraus, die waren selbst etwas erstaunt, dass es überhaupt funktioniert hat und dass sie gebetet haben und Dämonen austreiben konnten. Und ich habe mir wie drei Dinge mitgenommen aus diesem Text. Zum einen, sie haben nicht einfach gebeten und gesagt, ja Herr, mach die wieder gesund, sondern sie haben den Dämonen geboten, auszufahren. Im Namen Jesu geboten und nicht einfach nur gebetet. Das zweite ist, das muss ich schon nachlesen, dass die Wunder zur Verherrlichung Gottes dienen sollen. Und nicht einfach, dass wir uns stark fühlen oder wir uns gut fühlen, sondern wirklich, dass Gott verherrlicht wird und dass sein Reich ausgebreitet wird. Und dass wir nicht stolz darauf sind, sondern dass wir demütig bleiben und uns einfach freuen an dem Geschenk, das wir unserem Umfeld weitergeben konnten. Hier nochmals den Hinweis, lass dich nicht stressen, dass du jetzt tun musst und machen musst und alles in deinem Umfeld und immer nur beten musst in Jesu Namen. Ich glaube, das Gebet in Jesu Namen ist wie ein Werkzeug, das uns Gott in die Hand gegeben hat. Und wir dürfen das einsetzen, wenn wir in unserem Umfeld einen Nagel einschlagen wollen. Aber wichtig dabei ist, dass wir den Chef zuerst fragen, welchen Nagel wir denn einschlagen sollen. Weil überall in der ganzen Wohnung Nägel einschlagen ist nicht unbedingt das Beste. Und als Beispiel auf Gott, auf den Heiligen Geist hören, dass er uns leitet, wo sollen wir beten, dass er uns wirklich hinführt in solche Situationen, dass wir dann ja, mit Vollmacht beten können. Und ich glaube, es ist nicht die Idee, dass wir jetzt rumgehen und alles im Namen Jesu gebieten, da und dort und hier und dort und überall. Man sagt so das geflügelte Sprichwort, der einen Hammer hat, für den sind alle Probleme Nägel, oder? Ist nicht so, aber hört auf den Heiligen Geist und wenn er euch da hinführt und dann merkt, da, jetzt ist die Zeit da zu beten, dann betet. Ich hoffe, das kommt gut. Dann betet, genau. Ich habe für mich so ein Beispiel, für mich habe ich so wie die zwei Regeln aufgestellt, wenn mich eine Situation so niederdrückt oder wenn ich jemanden sehe und das mich so bemitleidet und es mir piepegal ist, wie ich dabei rauskomme, ich will einfach nur für den beten, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um für den im Namen Jesu zu beten. Weil dann geht es wirklich um den anderen, es geht um die Ausbreitung, es geht um Leid zu heilen, wie Jesus das auch gemacht hat und es geht nicht darum, wie ich da am Schluss rauskomme. Gut, es gibt noch eine weitere Stelle, die ich auch noch bemerkenswert fand. Und zwar gibt es auch Unbekannte, die in Jesu Namen gebetet haben. Das steht in Markus. Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben einen Mann gesehen, der in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn davon abzubringen, weil er nicht zu uns gehört. Hindert ihn nicht, sagte Jesus. Wer in meinem Namen Wunder tut, wird nicht bald darauf schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Ich will gar nicht so groß auf diese Bibelstelle eingehen. Mich hat es einfach beeindruckt, wie nicht nur die engsten Jünger um Jesus in Jesu Namen gebetet haben, sondern auch fremde Leute, die Jesus zwar gekannt haben, aber nicht zum engsten Kreis gehört haben. Und mich hat das ermutigt und gesagt, auch wenn ich mich vielleicht nicht so als Riesenheld fühle, trotzdem kann ich beten in Jesu Namen. Vielleicht noch ein Einschub an dieser Stelle. Dämonen, heute, wenn wir die Bibel durchschauen, nach Dämonen werden sie vor allem in den Geschichten mit Jesus erwähnt. Heute sprechen wir nicht mehr so viel mit Dämonen, aber ich glaube, es ist trotzdem, ich muss anders beginnen. Vielleicht hat man früher viel mehr noch von Dämonen gesprochen, für Krankheitsbilder, die wir heute auch als Krankheit erkennen. Und ich glaube aber nicht, dass es das eine und das andere ausschließt, sondern ich glaube, dass wir heute zwar den Namen der Krankheit kennen und wissen, was im Körper passiert, aber trotzdem, dass Satan uns angreift und auch solche Krankheiten auslösen kann. Und deshalb glaube ich, dass es auch heute noch wir angegriffen werden und uns mit Gebet verteidigen sollen. Jetzt muss ich etwas aufs Gas drücken, weil wir schon fortgeschrittene Zeit haben. Gut, funktioniert das Gebet in Jesu Namen immer? Hier habe ich eine Bibelstelle in Matthäus gefunden. Die Jünger, die versuchten ich lese es auch vor. Als sie später wieder unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Es funktioniert nicht immer, es kommt auf unseren Glauben drauf an. Und ich glaube, diese Bibelstelle ist eine Chance und eine Gefahr. Jesus sagt, oder Satan sagt uns, ja siehst du, wenn es nicht funktioniert, dein Glaube ist zu klein, versuch es doch gar nicht erst. Weil wer bist du schon, wenn es bei den Jüngern schon nicht geklappt hat? Probier es doch erst gar nicht. Ich glaube, es kommt nicht auf unser Glaube drauf an, sondern wir müssen daran glauben, dass heute auch Jesus noch Macht hat. Dass er auch heute das noch tun kann und tun will. Es kommt nicht darauf an, wie heilig wir selber sind, sondern dass wir wirklich an seine Macht glauben. Und hier wieder, versucht es mit kleinen Schritten zu beginnen. Und wenn du positive Erlebnisse hast, dann kann man auch für größere Dinge beten. Und wenn es nicht sofort in Erfüllung geht, dann beten wir ja häufig im Vaterunser, dein Wille geschehe. Vielleicht ist auch nicht die Zeit dazu gekommen oder vielleicht ist ein gewisses Leiden notwendig, damit Gott verherrlicht wird. Das Spannende ist, dass Jesus das auch sagte, nicht nur in der Zeit, als er gelebt hat auf dieser Erde, sondern er hat die Jünger auch ermutigt, das zu tun, wenn er nicht mehr auf dieser Erde ist. Hier im Missionsbefehl von Markus. Und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Also die zum Glauben kommen. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Also große, große Ankündigungen, die Jesus gemacht hat. Und es funktionierte auch. Wir sehen das später in der Apostelgeschichte, wo das berichtet wird, dass Paulus bei den Ephesern diese Wunder getan hat und dass es dann auch andere Leute gab, die das versucht haben. Und hier sehen wir, was die Voraussetzung war. Es gab dann andere Juden, die von Ort zu Ort zogen und bösen Geister austrieben. Versuchten ebenfalls den Namen von Jesus, dem Herrn, für sich einzusetzen. Sie gebrauchen dabei die Formel, ich gebiete dir durch Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. Doch als sie es bei einem Mann versuchten, der auch von einem bösen Geist besessen war, erwiderte der Geist, ich kenne Jesus und ich kenne Paulus, aber wer seid ihr? Ich glaube, wir müssen erlöst sein von Jesus. Und hier kommt wieder der Predigttext von Anfang zur Sprache. Jesus hat uns mit seinem Siegel beaufschlagt und wir sind gesiegelt und wir werden erkannt von den Dämonen und den bösen Geistern. Dass wir zu ihm gehören, dass die Macht, dass wir diese Macht, also dass er die Macht hat und dass wir zu ihm gehören und dass er uns kennt. Es gäbe noch viel dazu zu sagen. In diesem Kontext habe ich auch noch am Ende der Epheserbrief die Waffenrüstung angeschaut. Kann ich euch auch noch empfehlen zu dem Kontext. Ich möchte es eigentlich hier abschließen und so wie eine Zusammenfassung machen und dir mitgeben: Jesus ist Sieger, sein Name steht über allem und ihm ist alle Macht gegeben. Jesus hat dich als sein Kind erwählt und ist für dich gestorben. Du trägst sein Siegel in alle Ewigkeit. Jesus gibt dir dein Geschenk, in seinem Namen bitten und gebieten zu dürfen. Jesus ermutigt dich, dieses Geschenk direkt in deinem Umfeld einzusetzen, Gutes zu tun. Als Jesus auf dieser Welt war, ging in die Dörfer und hat den Leuten geholfen. Und ich glaube, das ist der Auftrag, den wir auch haben. Ihr erinnert euch an die vielen Leute auf der Grafik. Es kommt nicht auf dich drauf an, sondern er hat alle Macht. Und alles soll Jesus zur Ehre und zu seinem Lob gebühren. Ich ermutige dich, mutig zu sein und das auszuprobieren, damit Jesus verherrlicht wird und in deinem Umfeld geholfen wird. Und genau das wollen wir jetzt tun: Gott verherrlichen, ihm Lieder singen und ihn erheben. Nadja, bitte.